Vielen Dank, dass ihr das Lied noch gespielt habt. Ich finde, es passt hervorragend. Es hätte eigentlich sein können, dass der Zöllner Levi das gesungen hat. Ich finde, da lassen sich sehr gut die Verbindungen knüpfen. Warum das so ist, das kriegen wir hoffentlich auch in der Predigt noch raus. Und bevor ich anfange, möchte ich aber noch mal beten. Gott, ich möchte danken, dass du uns jetzt anschaust und dass du zu uns sprechen möchtest. Und in diesem Lied wird deutlich, wie wertvoll das ist. Und ich möchte dich bitten, dass es gelingt durch die Predigt, dass du diese Worte nutzt, um zu uns zu sprechen und dass du auch alles andere, was danach passiert, gebrauchst, um uns irgendwie zu berühren, unser Leben hineinzusprechen und uns zu verändern. Amen. In unserer aktuellen Predigtserie schauen wir uns die ersten Kapitel des Markus-Evangeliums an. Und die Leitfrage, die diese Serie prägt, ist die Frage: Jesus, was willst du für uns? Was ist dein Anliegen? Als Jesus ungefähr 30 Jahre alt war, also ein bisschen jünger als ich, trat er in der Öffentlichkeit auf und erklärte in Worten und Taten, was ihm wichtig ist. Und gerade so in den ersten Wochen und Monaten von so einer Bekanntheit bekommt man ja so einen sehr guten Eindruck, wofür eine Person eigentlich steht. Und wir haben bisher gesehen, dass es Jesus nicht nur irgendwie um Lebensweisheit ging, so 5 oder 10 Tipps für ein besseres Leben, sondern Jesus betont, dass mit ihm das Reich Gottes anfängt. Ein krasser Anspruch. Denn Jesus sagt damit, dass seine Sichtweisen und seine Konzepte, dass all das nicht nur irgendwie menschliche Idee sind, sondern Gottes Sichtweisen und Gottes Konzepte. Seine große These ist: Wenn ihr mich anschaut, dann könnt ihr Gott kennenlernen. Dann bekommt ihr einen Einblick in die Eigenschaften Gottes und in seine Vision vom Leben. Und damit wird natürlich diese Person, Jesus Christus, auch für uns heute interessant. Denn wenn das wirklich Wahrheit ist, dann haben wir durch ihn oder in ihm nach wie vor diesen Zugang zu diesem Gott. Wenn das stimmt, dann haben wir keinen besseren Zugang als Jesus Christus und das, was über ihn überliefert ist. Wenn wir uns jetzt den heutigen Text anschauen, dann lernen wir darin etwas über Jesu Verständnis von Gemeinschaft und von Miteinander. Was macht es schwierig? Und wie können wir bei diesem Thema einen Schritt weiterkommen, sodass wir mehr im Miteinander leben, weniger im Nebeneinander oder Gegeneinander? Oder anders formuliert: mehr Inklusion statt Abgrenzung, Überheblichkeit und Rückzug. Nun, Jesus musste sich in seinem Leben immer wieder mit zwei Gruppen auseinandersetzen, die auch im Clinch miteinander lagen. Und ich möchte die Predigt so aufgliedern, dass wir uns zunächst in zwei Abschnitten diese zwei Gruppen etwas genauer anschauen und vielleicht auch die ein oder andere Parallele zu uns und dann in einem dritten, wie Jesus auf sie reagiert. In unserem Text wird zuerst berichtet, dass Jesus hinaus an den See ging. Das war nicht untypisch, denn am See, wahrscheinlich in einem Boot, hatte er die Möglichkeit, zu vielen Menschen gleichzeitig zu sprechen. In der Antike gab es noch keine Mikrofone mit Verstärkeranlage, sondern man musste Orte wählen, die eine gute Akustik boten. Und nachdem Jesus dort am See gepredigt hatte, kehrte er Richtung Kapernaum zurück, wo er an einem Zollhaus vorbeikam. Wenn ich so Zollhaus lese, denke ich immer an so eine gelbe Telefonzelle mit einer weiß-roten Schranke. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Zollhaus hört. Wahrscheinlich war das aber einfach ein Tisch und hinter diesem Tisch saß dieser Mann mit dem Namen Levi. Was dann passiert, klingt in wenigen Worten, die wir hier lesen, ein bisschen seltsam. Jesus sagt zu diesem Levi: Folge mir nach. Der steht einfach auf und folgt ihm nach. Ziemlich kurz und knapp beschrieben. Was da genau passiert ist, wissen wir nicht, wie lange die beiden da zusammengestanden haben, ob es da noch irgendwie ein nettes Gespräch davor gab oder ob es wirklich nur diese drei Worte waren, die es Levi so angetan haben, ist nicht ganz klar. Was wir aber wissen, ist, dass Levi an Jesus so interessiert war, dass er für den Rest des Tages frei machte, mit Jesus mitging und später, sehr wahrscheinlich sogar noch am selben Tag, eine große Feier veranstaltet hat, ein großes Festessen. Es kommt in unserem Text nicht ganz so gut raus, aber wenn wir Lukas 5 anschauen, da wird die Begebenheit auch beschrieben. Da steht, dass Levi dieses Essen extra für Jesus organisiert hat und jede Menge Leute eingeladen waren. So, die Tatsache, dass diese beiden Jesus und Levi so ein Interesse aneinander hatten, das ist eigentlich absolut erstaunlich. Denn auf den ersten Blick passen die beiden überhaupt nicht zusammen. Levi wird hier als Zöllner bezeichnet. Man könnte besser übersetzen als Steuerpächter. Aus alten Quellen weiß man, dass die sogenannten Telones die Leute waren, die von der römischen Besatzungsmacht als Pächter das Recht gekauft hatten, Steuern einzutreiben. Das heißt, diese Steuerpächter oder oft ihre Angestellten saßen an den Stadttoren oder an den großen Grenzstraßen und erhoben Steuern und Zölle für die Waren, die da transportiert wurden. Und dieser Levi gehörte damit zu einer Gruppe, die damals eher zu den Wohlhabenden zählte. Also materiell gesehen ging es ihm vermutlich ziemlich gut. Ich kann mir vorstellen, dass er eine große Villa hatte, so schöner altrömischer Stil, schönen Innenhof, Säulengang, ein paar schöne Marmorstatuen. Das wird wahrscheinlich die Situation von diesem Zöllner ganz gut beschreiben. Also materiell gesehen wirklich gut. Jesus hingegen war frommer Jude, beschäftigte sich mit den jüdischen Überlieferungen, lebte nach den Geboten des Alten Testaments und war häufig in der Synagoge anzutreffen. Auf den ersten Blick könnte man ihn so als den typisch konservativen Religiösen einstufen. So der Geisteswissenschaftler, der mit seiner brotlosen Kunst jetzt nicht ganz so viel erarbeitet und mit Sicherheit keine Villa hatte. Und für einen solchen Mann lässt Levi jetzt alles stehen und liegen. Wie ist es möglich? Was war für ihn an Jesus so interessant? Wie gesagt, wahrscheinlich noch am gleichen Abend steigt diese Feier bei Levi zu Hause. Und in Vers 15 wird zweimal gesagt, dass viele Leute dabei waren, viele Zöllner und viele, die sich Jesus angeschlossen hatten. Und dann werden im gleichen Atemzug mit den Zöllnern noch die Sünder erwähnt. Und das war eine Art Kategorisierung, eine Bezeichnung für Menschen, die ganz offensichtlich den religiösen Standards nicht entsprochen haben. Und wenn wir uns jetzt diese Gruppe an Menschen vor Augen halten, dann müssen wir erstmal festhalten, dass das nicht unbedingt die Außenseiter waren. Das war jetzt keine Außenseiterparty irgendwo im Wald, sondern da war schon auch ein Stück weit die gehobene Oberschicht zusammen. Es waren auch nicht die, die besonders böse waren. Das wird oft in christlichen Gruppen so betont, ja, die bösen Zöllner. Das kann man aber bei diesen Zolleinnehmern nicht unbedingt sagen. Ehrlich gesagt glaube ich sogar, dass wir oder zumindest die meisten von uns sich bei denen sehr wohl gefühlt hätten. Die Leute hatten keine Probleme, große Feiern zu veranstalten. Die hatten das nötige Geld dafür. Und wenn sie wohlhabend waren, dann waren sie auch äußerlich nicht unbedingt runtergekommen, sondern eher die Trendsetter ihrer Gesellschaft. Und außerdem sieht man an diesem Fest, dass Levi sehr viele Freunde hatte oder wenigstens viele gute Bekannte. Also man könnte diese Gruppe der Zöllner und Sünder durchaus auch als Gruppe bezeichnen, die das Herkömmliche hinterfragt hat. Die Neues gewagt haben, die vielleicht nicht im Geschäft der Eltern eingestiegen sind, sondern bewusst gesagt haben, nee, da muss noch mehr gehen. Da muss in Karriere mehr möglich sein. Die waren getrieben von diesem Wunsch nach mehr. Sich nicht einfach an Regeln anpassen, die vielleicht die gewöhnliche, oft ärmere Bevölkerung vorgegeben hat oder die Regeln, die die religiöse Elite vorgegeben hat. Nein, die hatten klare berufliche und klare materielle Ziele. Und damit sind wir und unser Umfeld heute dieser Gruppe, mit der Jesus damals überraschend zusammen war, vielleicht ähnlicher, als wir zunächst vermuten. Auch wir und viele unserer Freunde und Arbeitskollegen gehören eher zu den Wohlhabenderen. Viele sind hierher gezogen, weil es hier die Chance gibt, Lebensziele zu erreichen und das Maximale aus dem Leben rauszuholen. Viele sind nicht im Ort der Eltern geblieben. Fast alle von uns haben genügend Geld, um regelmäßig shoppen zu gehen oder die ein oder andere Grillparty für andere zu schmeißen. Wir geben uns nicht gern mit dem Status quo zufrieden, sondern wollen gerne mehr. Neues ausprobieren. Und ich glaube, auch wir haben Hoffnungen in Bezug auf Geld und in Bezug auf Besitz. Und wenn wir ehrlich sind, dann haben wir wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle auch schon den eigenen Vorteil gesucht oder rücksichtslos Möglichkeiten genutzt, um genau da zu landen, wo wir jetzt sind. So, und jetzt sitzt mitten in dieser Gruppe eine Person, die man da nicht erwartet hätte. Und das war eben Jesus. Er feiert irgendwie mit. Übertragen auf heute mit einem Maß in der Hand, leicht wippend zur bayerischen Volksmusik oder eben zur stimmungsvollen Musik, wie wir sie von Feiern kennen. Also er ist dabei, mittendrin. Er redet von Dingen, die ihn bewegen. Und ich stelle mir vor, wie die Leute so um ihn sitzen und gespannt zuhören. Und dann auch wieder Momente, wo er sehr interessiert zuhört und sieht, was die Leute so bewegt. Jesus nimmt sich wirklich Zeit. Er sitzt da gemütlich, er feiert mit, lernt die Leute kennen und wird persönlich. Antike Tischgemeinschaften, das waren jetzt nicht irgendwie schnelle, distanzierte Geschäftsessen, wie wir das heute kennen, sondern das war wirklich ausgeprägter persönlicher Austausch auch. Also wenn Jesus da bei diesem Zöllner zu Gast ist, dann bleibt das nicht oberflächlich und distanziert, sondern dann wirft er einen Blick hinter die Fassade. Er ist den Menschen wirklich nahe. Und ich stelle mir das dann so vor, dass zum Beispiel eine junge Frau am Tisch sitzt, hört dazu, die ist ungewollt schwanger geworden und muss jetzt erstmal irgendwie damit klarkommen. Und Jesus fragt interessiert nach. Oder ein anderer erzählt ihm vielleicht davon, dass er sich finanziell verzockt hat. Er steht mit sich und seiner Familie irgendwie kurz vorm Abgrund und die Feier soll ihm jetzt helfen, irgendwie sich von diesen Zukunftsängsten abzulenken. Und Jesus sitzt da und hört zu. Oder eine Frau erzählt ihm von ihrer Beziehung, mit der sie nie so richtig glücklich war, die sie aber auch nie abbrechen konnte und jetzt wie so ein Scherbenhaufen vor ihr liegt. Jesus sitzt da und hört interessiert zu. Oder ein anderer erzählt von seiner Familie, von der er häufig nur Unverständnis entgegengebracht bekommt. Und Jesus sitzt nebendran und hört zu. Oder zwei andere quälen die Frage, ob sie wirklich das Beste aus ihrem Leben rausgeholt haben. Stichwort Quarterlife, Midlife oder Later-Life-Crisis. Und jetzt nicht so als nette Theorie, sondern diese Fragen nagen wirklich. Jesus sitzt nebendran und hört zu. Jesus ist dabei, nicht als Außenseiter, mit dem sowieso keiner was zu tun haben will, sondern mittendrin im Leben. Und wie gesagt, das ist sehr überraschend. Warum waren diese Leute so angetan von ihm? Warum konnte er da so einfach entspannt mittendrin sitzen? Jesus hatte nicht viel Geld, das konnte es nicht gewesen sein, was ihn irgendwie interessant machte. Es war auch sicher nicht sein attraktives Aussehen oder seine extravaganten Reiseerlebnisse, die er jetzt irgendwie zum Besten geben könnte. Es waren auch nicht seine Kontakte, die jetzt irgendwie Chancen eröffnen könnten. Nein, was die Leute fasziniert hat, war sehr wahrscheinlich seine Art, wie er mit diesen unterschiedlichen Menschen umgegangen ist. Wie er mit diesen Leuten da am Tisch saß. Jesus hatte keine Berührungsängste. Er schaute tiefer in das Leben dieser Leute hinein, sah, was da an Schmerzhaftem auch wirklich da war. Er sah die Sehnsüchte, sah, dass nicht alles erfolgreich war, auch wenn Geld genug da war, um große Feiern zu organisieren. Und ich musste da an ein Interview denken mit Tom York, der Sänger der Band Radiohead, eine sehr bekannte Rockband. Und er wurde mal in einem Interview gefragt, warum er immer weiter Musik macht, wenn er doch schon alles erreicht hat, was er sich so irgendwie gewünscht hat. Und dann sagt er, es füllt das Loch, darum macht es jeder. Es füllt das Loch, darum macht es jeder. Und auf die Frage, was mit dem Loch passiert sei, so über die ganze Zeit, wo er immer erfolgreicher wurde und immer mehr hatte, da macht er erst eine lange Pause und sagt dann, es ist immer noch da. Es ist immer noch da. Und ich glaube, dass Jesus genau das wahrnimmt. Und dass die Leute das auch im Erzählen vor diesem Mann realisieren. Eine Sehnsucht nach mehr, nicht nur nach Geld, sondern das, was dahinter steckt, was das Geld erfüllen sollte. Und diese Sehnsüchte nimmt Jesus ernst. Er wendet sich nicht mit einem Augenverdrehen ab. Und ich finde es sehr bezeichnend, dass Jesus an anderer Stelle Freund der Zöllner und Sünder genannt wird. Freund der Zöllner und Sünder. Wir denken oft, dass Gott mehr Interesse an den Menschen hat, bei denen alles in Ordnung ist. Deren Leben geregelt ist. Oder die, wie die Pharisäer, eine vorbildliche Familie haben. an Menschen, die sich besonders für Gott interessieren oder für ihn einsetzen, die sich vielleicht gut in der Bibel auskennen. Ja, wenn jemand treu ist, dann wird Gott ihm beistehen. Doch hier in unserem Text steht, dass Jesus gerade mit denen zusammen war, wo genau das nicht der Fall war. Jesus nimmt sich ausgerechnet für diese besondere Zeit. Sucht sie auf. Hört sich ihre Bedürfnisse an. Er ist da, wo ihn die Religiösen weder erwartet haben, noch wo sie ihn haben wollten. Und da stellt sich natürlich die Frage, wo vermuten wir eigentlich Gott? Wo vermutest du Gott? Wo erwartest du ihn und wo wünschst du dir ihn auch? Mich bringt dieser Text sehr ins Nachdenken, ob ich mit meinen Vermutungen und mit meinen Erwartungen an der Stelle wirklich richtig liege. Kommen wir jetzt zu dieser zweiten Gruppe, mit der Jesus sich auseinandersetzte, die Gruppe der Religiösen. Das sind die Schriftgelehrten aus den Reihen der Pharisäer. Und was wir hier von ihnen lesen, ist diese Frage voller verärgertem Staunen. Nämlich, wie kann Jesus sich mit den Steuerpächtern und ähnlichem Volk an einen Tisch setzen? Das gibt's doch nicht. Anders gesagt, wie kann Jesus, der doch auch viel über das Alte Testament und die Gebote Gottes redet, ein so guter Freund sein mit Menschen, die Gott scheinbar gar nicht wirklich suchen? Die manchmal so gar nicht ehrlich und fair sind, sondern Geld in die eigene Tasche stecken und übertrieben hohe Zölle und Steuern verlangen. Die ihre Hoffnung offensichtlich auf Wohlstand und auf andere Dinge setzen. Ich denke, zunächst mal kann man diese Frage gut verstehen. Wenn man sich bewusst macht, dass die Pharisäer wirklich sehr darauf bedacht waren, ein gottgefälliges und ordentliches Leben zu führen. Sie waren die großen Vorbilder ihrer Zeit. Sie waren Gelehrte, sie waren zum Teil auch gesellschaftliche Führer und sie lebten äußerlich gesehen oft ein sehr gutes Leben. Es war schwierig, da irgendwie offensichtlich eine große Kritik anbringen zu können. Da gab es an dem, was man sah, nicht viel zu beanstanden. Tolle Leute. Aus unserer Sicht, vor allem aus christlicher Sicht, erstmal tolle Leute. Auch da haben wir oft in Gemeinden eine andere Tendenz, dass die Pharisäer immer gleich in eine sehr schwierige Schublade landen. Entsprachen nicht der Realität. Es waren vorbildliche, tolle Leute. Das heißt, wenn wir uns das bewusst machen, dann verstehen wir vielleicht schon erstmal diese Verärgerung und Verwunderung. Wie kann Jesus, der doch eigentlich von seinen Kenntnissen und Überzeugungen aus den Heiligen Schriften auf ihrer Seite stehen müsste, so gerne mit diesen Leuten zusammen sein? Ja, man macht wirklich sehr viel richtig, läuft gut im Leben, man denkt, man ist gut unterwegs und dann bekommt man doch nicht die Aufmerksamkeit, die man damit verknüpft hat. Und nicht nur das, sondern der andere, der offensichtlich unter den Erwartungen bleibt, der bekommt auch noch das volle Interesse. Ganz ehrlich, ich kann die Aufregung gut verstehen. Auf der anderen Seite stößt uns diese Frage aber auch wiederum auf. Warum dieses Abgrenzen? Warum diese Überheblichkeit, die in dieser abwertenden Frage drinsteckt? Um das zu verstehen, müssen wir kurz uns bewusst machen, was das Gottesbild dieser Leute war. Ihr ganzes Leben war ein einziges Streben danach, Anerkennung bei Gott zu finden. Sie wollten alles richtig machen, die Fehler ihrer Vorfahren nicht wiederholen und die große Hoffnung war, mit diesem idealen Lebenslauf den maximalen Segen Gottes zu erfahren. Ein Stück weit auch das Reich Gottes zu schaffen. Das waren ehrgeizige und wie gesagt vorbildliche Leute, Menschen mit Prinzipien und Überzeugungen, die Gott und das Leben sehr ernst genommen haben. Aber wie das oft bei Leuten mit hohem Anspruch und einem hohen Ideal ist, der Anspruch ging auch an alle anderen. Und in dem Moment, wo Menschen anders unterwegs waren, ihrem Anspruch nicht genügten, Gottes Gebote in ihrer Sicht nicht ernst genug nahmen, fingen sie an, sich besser zu fühlen, sich abzugrenzen. Und es mischte sich dieser Gedanke rein, wie gut, dass ich nicht bin wie die anderen. Wie gut, dass ich mein Leben auf die Reihe bekomme. Wie gut, dass ich regelmäßig in die Synagoge gehe. Wie gut, dass ich die Gebote umsetze und mir damit Gottes Anerkennung sicher sein darf. Naja, und an den Stellen, an denen sie merkten, dass sie vielleicht doch nicht so gut unterwegs waren, auch da half diese Abgrenzung, um die aufkommende Unsicherheit irgendwie zu überwinden. Warum? Stellt euch einen kleinen Jungen vor, der aus der verbotenen Schublade Süßigkeiten nimmt. Mehr als er soll. Dann wird er gefragt, was ist da passiert? Seine Reaktion: Mein Bruder, der hat noch viel mehr rausgenommen. Keine Antwort auf die Frage, aber es gibt Sicherheit. Es gibt Sicherheit, weil er sich irgendwie mit jemandem vergleicht, der schlechter dasteht. Er fühlt sich in dem Augenblick besser. Und ich behaupte, dass wir das alle an unterschiedlichen Stellen machen. Das passiert nicht nur einigen der Pharisäer damals, nicht nur den kleinen Kindern mit der Süßigkeiten-Schublade, sondern in vielen unserer Gespräche und Gedanken passiert genau das. Wir werden in Frage gestellt und wir rechtfertigen uns damit, dass andere ja noch langweiliger, unattraktiver, unfähiger, böser, ungläubiger, was auch immer sind. Sicherheit und Selbstbewusstsein durch Abgrenzung. Als ich darüber nachgedacht habe, wenn ich in die Stadt fahre mit der Bahn, da sind oft ganz viele unterschiedliche Menschen in der Bahn und auch in der Stadt. Und ich ertappe mich sehr häufig dabei, wie ich Menschen beurteile und mich von ihnen abgrenze, mich für richtiger halte und froh bin, dass ich anders bin. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich behaupte, wir alle grenzen uns ständig ab. Unser Leben funktioniert irgendwie ganz viel im Abgrenzungsmodus. Und auch als Gruppen, so wie die Pharisäer damals, schauen wir auf andere Gruppen herab. Ja, es gibt die verschiedensten Gruppen, keine Ahnung, in welcher Gruppe du dich jetzt zugehörig fühlst. Ich will gar keine nennen, ihr habt bestimmt eigene Gruppen in eurem Kopf. Wir alle haben Kategorien im Kopf, das sind die Guten, das sind die Bösen. Das sind die Interessanten, das sind die Uncoolen. Mit denen hat man zu tun, von denen hält man sich fern. Jede Gruppe lebt davon, von diesen Mustern. Und ich behaupte, keiner ist in keiner Gruppe. Und egal in welcher Gruppe wir sind, sehr häufig definieren wir uns eben auch über diese Gruppe. Und dazu gehört es, dass man sich abgrenzt. Und einer Gefahr, der wir dabei häufig unterliegen, wird aus meiner Sicht in dem Film Die Welle gut auf den Punkt gebracht. Und zwar die Gefahr, dass wir nicht merken, wie wir andere ausgrenzen und verletzen, weil einfach so viel Gutes passiert. Wir merken nicht, dass wir andere ausgrenzen und verletzen, weil einfach so viel Gutes passiert. Wahrscheinlich haben einige dieses Buch Die Welle gelesen. Bei uns war es im Englischunterricht Pflichtlektüre. Vielleicht hat auch der ein oder andere den Film mit Jürgen Vogel gesehen, 2008. Und das Ganze geht zurück auf ein Experiment von einem Lehrer in den USA. Er versucht herauszufinden, ob man eine kollektive Verblendung wie bei der Nazizeit wiederholen könnte. Und so lässt er eben diese Gruppe Die Welle entstehen. So mit eigenen Zeichen, mit eigenen Treffen, eigenen Klamotten, eigener Sprache und so weiter. Und im Verlauf von 5 Tagen gerät das Experiment außer Kontrolle. Und was jetzt in diesem Film sehr interessant dargestellt wird, ist diese Spannung, dass diese Gruppe wirklich viel Gutes erlebt. Es entstehen Freundschaften. Ein Außenseiter, der vorher in seinem Leben noch nie wirkliche Freundschaft erlebt hat, wird plötzlich mit hineingenommen. Ein wirklich fester Zusammenhalt entsteht. Also wirklich viel Gutes. Doch weil gerade so viele gute Dinge sind, checken sie mit der Zeit nicht, dass sie andere ausgrenzen, die nicht zu dieser Gruppe dazugehören. Dass sie andere verletzen und dass eine Überheblichkeit entsteht, die andere ausgrenzt. Und ich muss dabei immer wieder an uns Christen denken. Auch an andere Gruppen, aber besonders auch an uns Christen. In dem Augenblick, in dem man etwas für sich Wichtiges und Gutes definiert, neigt man dazu, andere auszugrenzen, die das nicht so sehen. Und sogar die Person, die sagt, es gibt für mich keine absolute Wahrheit, es gibt nicht so etwas wie das Wichtigste oder das Beste, auch diese Behauptung, in der ja durchaus Gutes steckt, so die Gedanken auch freizulassen, auch in dieser Behauptung steckt eine Ausgrenzung drin. Es grenzt nämlich die Leute aus, die es anders sehen. Seht ihr die Dynamik? Die Pharisäer hier im Text wollten etwas Gutes. nach Gottes Willen streben. Aber sie merkten dabei nicht, dass sie andere ausgrenzten und verletzten und ihnen damit den Zugang zu Gott erschwerten. Und ich glaube, wir alle sind ihnen darin viel, viel näher, als wir vielleicht zunächst vermutet haben. Wenn es diese destruktive Dynamik wirklich gibt, wenn dieses Experiment nicht nur ein Experiment war, sondern uns alle auch irgendwie betrifft, und wir diese Tendenz auch in Gemeinde oder in anderen Gruppen haben, zu denen wir gehören, was könnte uns helfen, doch ein offeneres und konstruktiveres Miteinander zu schaffen? Sich nicht ständig abgrenzen zu müssen, um sich gut zu fühlen. Was könnte helfen, dass wir uns nicht mehr oft sehr egoistisch über die Gruppe definieren müssen? Mein letzter Abschnitt der Predigt, die Reaktion von Jesus. Hier stellen wir erstmal fest, dass Jesus den religiösen Pharisäern ganz schön vor den Kopf stößt. Vers 17, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Als die Pharisäer den ersten Teilsatz gehört haben, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken, haben sie bestimmt innerlich zugestimmt. Ja, wir sind gesund, wir sind die Starken, wir brauchen keinen Arzt. Ja, die da, die haben Probleme. Gut, dass du für die kommst, die sind krank. Aber dann sagt Jesus im zweiten Satz quasi, ja, was wollt ihr dann von mir? Ich bin nicht wegen euch gekommen. Er schlägt ihnen irgendwie die Tür vor der Nase zu und das ist für mich schon erstmal irritierend. Dieser fromme Mann, dieser Jesus, der sich als Sohn Gottes verstand, der in vielen Punkten mit diesen Pharisäern übereinstimmte, sagt quasi, mit euch vorbildlichen Menschen habe ich nichts zu tun. Er bezeichnet sie als Gerechte und da steckt natürlich ganz viel Ironie drin. Er meint ihr Selbstgerechten. Und damit trifft seine Kritik ihre Sicht von Gott. Sie haben Gott nicht mehr als eine Person wahrgenommen, sondern als eine moralische Instanz. Ihr Verhältnis zu Gott war keine von Liebe und Dankbarkeit geprägte Beziehung, sondern es war ein Gebieten und Gehorchen. Als diese Menschen das Wort stark oder gesund hörten, haben sie das erstmal als Kompliment wahrscheinlich aufgenommen. Wer will das nicht, gesund sein, stark sein? Aber Jesus macht deutlich, mit eurer Stärke killt ihr die entscheidende Beziehung. Stellt euch eine Beziehung vor, wo der eine immer nur stark ist, keine Schwächen. Keine Möglichkeit zur Kritik, kein Streit mit Versöhnung, kein Gedanke von ich brauche dich oder ich vermisse dich. Wenn bei einem alles immer gut ist und alles immer klar, dann hält es die Beziehung nicht lange aus. Und genau das ist Jesu Kritik. Gott ist ein Beziehungsgott, dessen Liebe man nur erlebt, wenn man das Gefühl hat von ich vermisse dich und ich brauche dich. Was erst so aussieht wie ein Kompliment, ihr seid die Starken, die Gesunden und die Gerechten, ist eigentlich eine Warnung. Eine Warnung, wie wenn ein Freund zum anderen sagt, ich wäre gern für dich da, ich wäre gern dein Freund, aber ich habe das Gefühl, dass du mich nicht brauchst. Und dann kannst du meine Freundschaft und Unterstützung auch gar nicht erleben. Also er stößt diese Religiösen ganz schön vor den Kopf. Und wie wirkte dieser Spruch jetzt auf seine Freunde beim Essen? Diese Zöllner und Sünder. Ich meine, wie würdest du darauf reagieren, wenn dich jemand als krank bezeichnet und du jetzt keinen gebrochenen Arm hast und keinen Schnupfen? Jesus sagt, ihr wollt wissen, warum ich mitfeiere? Die Kranken brauchen einen Arzt und ich bin gekommen, um euch zu rufen. Ist das nicht eine ganz schöne Beleidigung? Was macht Jesus hier? Und vor allem von was von der Krankheit spricht er? Die Leute waren ja nicht körperlich krank. Da helfen mir die Gedanken des dänischen Philosophen Søren Kierkegaard, das ein bisschen besser zu verstehen. 1849 schreibt er ein Buch mit dem Titel Die Krankheit zum Tode. Müsst ihr nicht lesen, ist kompliziert geschrieben, sehr kompliziert geschrieben. In diesem Werk beschreibt er sein Verständnis von Krankheit als unseren menschlichen Versuch, unsere Identität in etwas anderem festzumachen als in Gott. Also wir versuchen etwas zu finden, was uns Wert gibt, was uns ausmacht, worüber wir sagen können, das habe ich, also bin ich. Ich habe es, also kann ich selbstbewusst sein, kann ich glücklich sein, kann ich zufrieden sein. Vielleicht ist es bei uns der Erfolg auf der Arbeit oder im Sport, vielleicht materielle Errungenschaften, Vielleicht der Partner oder die Familie, die so das ganze Lebensglück ausmachen. Vielleicht ist es die Anerkennung der Eltern oder der Freundesgruppe, zu der man gehört. Vielleicht ein Kompliment über unser Aussehen oder über einen Einsatz für andere. Vielleicht unser kontrolliertes und vorbildliches Leben. Also das, was uns irgendwie innere Festigkeit gibt, das bezeichnet Søren Kierkegaard als Krankheit. Die Unsicherheit, die nämlich dabei entsteht. Er schreibt dazu, wenn wir unsere Identität in diesen Dingen finden und nicht in Gott, dann sind wir wie ein König, der ständig mit der Unsicherheit lebt, dass sein Königreich überrannt werden könnte. Unsere Identität ist nicht fest und sie kann uns ständig weggenommen werden. Und das führt uns häufig in Verzweiflung. Wer garantiert uns, dass immer genügend Aufträge reinkommen, wenn ich mich über meinen Job definiere? Wer garantiert uns, dass es mit dem Partner immer harmonisch bleibt? Wer garantiert uns, dass unsere Freunde, die uns so wichtig und stützend im Leben sind, genauso lange am Leben bleiben wie wir oder nicht doch irgendwann wegziehen? Das Leben mit dieser Unsicherheit sei die Krankheit, sagt Kierkegaard. Und so verstanden wirkt der Spruch von Jesus gar nicht mehr so hart. Denn wenn wir ehrlich sind, dann leiden wir alle unter dieser Krankheit. Es geht uns doch ständig so, dass wir unsicher sind über uns selbst. Doch das Schöne ist, dass Jesus eine Atmosphäre bietet, in der man ehrlich sein kann, in der man das ausdrücken kann. Und wenn Jesus diese Krankheit meint, diese Unsicherheit unserer Identität, diese Unsicherheit über uns selbst, was kann uns dann von dieser Krankheit heilen und wie kommen wir da raus? Es müsste etwas geben, was uns eine Sicherheit gibt. Und das Ganze müsste von außen kommen, etwas, was nicht abhängig ist von mir und nicht abhängig von anderen Menschen, die auch ihre Grenzen haben. Und jetzt bezeichnet sich Jesus an dieser Stelle selbst als Arzt. Und das Besondere an diesem Arzt ist, dass er nicht einfach ein Rezept ausstellt, um uns zur Apotheke zu schicken. So, macht euch mal auf den Weg, das kriegt ihr irgendwie geregelt und dann passt es. Sondern er gibt sich selbst als Medikament. Inwiefern sich selbst, das bedeutet, dass Jesus selbst ist gekommen. Und zwar hat er als Gottessohn selbst hier auf der Erde gelebt, um alles dafür zu tun, was notwendig war, um die Beziehung zwischen Gott und Mensch wieder intakt zu bringen. Er lebte, er starb freiwillig, er stand vor den Toten auf, nicht um als Moralprediger eine Religion zu starten, sondern um uns anzubieten, wieder aus dieser Beziehung zu Gott zu leben. Diese verlorene Sicherheit, die unser Leben so oft prägt, zurückzugewinnen. Warum Sicherheit? Warum steckt darin Sicherheit? Weil die Möglichkeit besteht, dass unsere Identität von außen in uns hineingelegt wird. Unsere Identität muss nicht mehr auf dem Fundament stehen, was wir können, was wir erreichen, sondern sie liegt in dem, was bereits erreicht ist. Jesu Auftrag war nicht, uns zu zeigen, wie das Leben funktioniert. Und die Bibel ist auch keine Bedingungsanleitung. Damit wir uns irgendwie abmühen, da auch hinzukommen, seinem hohen Standard zu folgen, sondern sein Auftrag war, uns zu erlösen. Uns in eine neue Gruppe zu bringen, die ewigen Bestand hat. Nämlich in die Gruppe der Kinder Gottes. Nicht, weil wir das so doll wollten oder uns dafür qualifiziert hätten, sondern weil er wollte und weil er uns dafür qualifiziert hat. Eine Gruppe, in der es nicht um Abgrenzung geht und nicht mal um Abgrenzung gehen kann, sondern um ein konstruktives Miteinander. Jesus schafft die Möglichkeit zu einer Gemeinschaft, die die guten Aspekte von Freundschaft, von Zusammenhalt, von Miteinander und füreinander leben kann, ohne andere verletzen zu müssen. Denn die Identität ist bereits geklärt. Ich weiß, wer ich bin. Der Ewige sagt es mir zu. Der, den ich nicht verlieren kann. Ich muss mir meine Identität weder über die Gruppe holen, noch über die Abgrenzung von anderen Gruppen. Das heißt, wir können, wenn wir das Bild von Kierkegaard nochmal nutzen, als Könige leben, die sich in ihrem Land sicher fühlen und keine Angst haben müssen, dass es überrannt werden könnte. Warum? Weil es nicht auf uns und unseren Erfolg ankommt. Weil es nicht auf unsere Zukunft ankommt, auf unser Talent und nicht mal auf unsere Glaubensstärke. sondern weil es auf Jesus ankommt. Und dass er zu unserer Medizin geworden ist. Und dass er uns einlädt. Und diese innere Festigkeit gibt uns eben die Möglichkeit, Andersdenkende anzunehmen. Auch wenn sie uns herausfordern mit ihrer Andersartigkeit und ihren anderen Lebensentwürfen. Es gibt uns eine große Gelassenheit, mit Andersdenkenden zu leben, mit ihnen zusammenzusitzen, zuzuhören und sie wirklich zu lieben. Ein Schlussgedanke noch ganz kurz: Wenn wir krank sind und wenn Jesus unsere Medizin ist, dann hat es zwei Auswirkungen. Erstens, wir werden automatisch demütiger und dadurch liebevoller. Denkt mal ganz kurz dran, wie es ist, wenn man tatsächlich ein gebrochenes Bein hat. Wenn man nicht einfach irgendwelche Sachen tragen kann oder wenn man sich nicht so einfach entspannt durch die Gegend bewegen kann, dann ist da relativ wenig Platz für Stolz, würde ich mal behaupten. Ja, wenn ich jemand anderes um Hilfe bitten muss, dass er mich irgendwo hinbringt oder dass er mir die Tasse Kaffee auf den Tisch stellt, das geht nicht mit besonders großem Stolz. Man muss in einem solchen Moment einfach zugeben, dass man hilfsbedürftig ist. Also die Aussage, dass wir krank sind, dass Jesus wegen mir kommen musste und wegen mir kommen wollte, das geht tatsächlich erstmal gegen unseren Stolz. Definitiv. Aber sie kann uns auch den Stolz nehmen, weil wir merken, okay, wir brauchen Hilfe, wir können es nicht allein. Und das macht uns automatisch auch demütiger und nahbarer und liebevoller für andere, die in ihrem Leben auch nicht alles auf die Reihe bekommen und genauso Hilfe brauchen. Mir geht es plötzlich genauso wie allen anderen. Wir alle haben gebrochene Beine. Es gibt nicht jemanden, der irgendwie zwei heile Beine hätte. Und gleichzeitig können wir aber auch innerlich stark werden, denn die Tatsache, dass Jesus alles dafür getan hat, was notwendig war, um uns zu heilen, um unser Bein gesund zu machen, das kann uns Stärke geben, dass er sagt, das mache ich für dich. Ich bin für dich gekommen. Ich wollte für dich kommen. Ich musste nicht nur, ich wollte. An der Stelle nimmt er mich wahr. Er sieht, wo meine Schmerzen sind. Er sieht das, was an Sehnsüchten da ist, die ich irgendwie nicht gestillt kriege. Und er begegnet mir in dem Ganzen nicht mit Vorwurf, sondern mit Wertschätzung. Und damit bietet Jesus uns eine wunderbare Hilfe, wie wir immer wieder zu einem neuen Miteinander kommen können. Denn auf einmal brauchen wir eben dieses Abgrenzen nicht mehr. Wir sind frei. Und damit schließt sich der Kreis auch zur Predigt von letzter Woche. Das ist die gute Nachricht, das Evangelium in diesem Text. Jesus ist gekommen, um sich mit dir und mir an den Tisch zu setzen. Er ist mittendrin. Er hört dir zu. Er bietet sich als derjenige an, der uns wirklich heilen kann. Und er ruft dich und mich an seinen ewigen Tisch, an dem es nur eine Gruppe geben wird. Geliebte Kinder Gottes, gerufene von ihm. Amen.